der einig Gott Sohn Vaters in Ewigkeit. Aus seinem Herzen entsprossen, gleich wie geschrieben steht, er ist der Morgensterne, sein Glänzen streckt er ferne, vor anderen Sternen klar. Für uns ein Mensch geboren, im letzten Teil der Zeit, dass wir nicht mehr verloren vor Gott in Ewigkeit, den Tod für uns zerbrochen, den Himmel aufgeschlossen, das Leben wieder. In deiner Liebe und Kenntnis nehmen zu, dass wir am Glauben bleiben, dir dienen im Geist so, dass wir dir mögen schmecken, dein Süßigkeit im Herzen. Dürsten stets nach dir.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Predigtthema ist heute die Jahreslosung. Ich weiß nicht, habt ihr die schon sehr mal bewusst zur Kenntnis genommen, wie sie lautet dieses Jahr? Och, mit Versangabe, das gibt ein Bienchen. Genau. Vers 37, Johannes 6, Vers 37b. Nun ist es klar, dass Jahreslosungen prägnant sein sollen, kurz, präzise, und das setzt natürlich auch diesen Einladungscharakter und diese Zusage Jesu schön ins Zentrum, wenn man das so macht. Allerdings, es ist natürlich wieder irgendwie eine extreme Verkürzung des Textes. Dadurch klingt das alles so einfach nur schön und beruhigend, aber das ist es nicht. Und wenn man einen Blick in den Zusammenhang hineinwirft, dann wird das schnell deutlich. Die Geschichte endet nämlich damit, dass er aus einer Geschichte, aus einem längeren Gespräch zwischen Jesus und seinen Hörern, da kommt dieser Satz vor, und dann endet diese Geschichte damit, dass die Masse der Leute von Jesus weggeht, weil sie sich ärgern über das, was Jesus sagt. Dann rieben sie sich an seinen Worten und sagten, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Vielleicht würde man modern sagen, das kann man ja nicht anhören. Nicht? So haben die Leute geurteilt, da waren sie weg. Und wir lesen dann in Johannes 6, Vers 66, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und sie gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Jesus hat diese Leute nicht weggeschickt. Er schickt keinen fort, der zu ihm kommt. Aber wie wenige sind das, die wirklich zu ihm kommen? Es sind erschreckend wenige. Im Völkermeer, in den Massen, auch in unserem Land, in unseren Städten und Dörfern, die da leben, hören nicht das Wort Jesu gern. Die Bewegung des großen Stromes der Menschheit treibt von Jesus weg, unaufhaltsam. Und Johannes schildert das in seinem Evangelium. Und zwar aus einer Situation, wo erst einmal sehr viele Menschen da waren bei Jesus, um ihn zu hören. Und weil aber die große Bewegung der Masse von Jesus wegtreibt, deswegen umgibt diejenigen, die dann doch zu Jesus kommen und bei ihm bleiben, irgendwie ein Geheimnis, finde ich. Diese kleine Schar derer, die an Jesus bleiben, auch dann, wenn sie von seinen Worten vielleicht manchmal hart getroffen werden, die umweht ein Geheimnis. Man muss doch fragen, warum sind eigentlich diese wenigen wie Petrus, der sagte, Herr, wohin sollten wir sonst gehen? Ich weiß es nicht. Du hast Worte des ewigen Lebens, sagt Petrus. Und wenige bleiben bei Jesus. Und die anderen hatten gesagt, das ist eine harte Rede, wer kann das hören? Petrus sagt, Worte des ewigen Lebens. Warum urteilt Petrus so ganz anders? Ich möchte mit euch den ganzen Zusammenhang betrachten, dieses Kapitel 6. Am Anfang dieser Rede von Jesus steht, dass eine große Volksmenge zu ihm gekommen war. Und zwar waren sie begeistert zu ihm gekommen wegen der Brotvermehrung, die war einen Tag vorher geschehen. Jesus hatte unglaublich viele Leute satt gemacht mit nur 5 Broten und 2 Fischen. Und da waren sie nun gekommen, sie hatten etwas Außergewöhnliches erlebt, sie waren fasziniert davon, sie waren neugierig und sicher wollten sie mehr derartige Dinge von Jesus erleben. Und dann sagt Jesus diesen Menschen, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Das ist eine sehr, sehr merkwürdige Aussage. Warum sagt Jesus, ihr kommt nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt? Natürlich, man möchte sagen, natürlich Jesus, sie sind gekommen, weil sie das Zeichen gesehen haben. Sie hatten die Brotvermehrung miterlebt. Warum unterscheidet hier Jesus zwischen Zeichen sehen und von dem Brot gegessen haben? Jesus macht damit im Grunde deutlich, er sagt, ihr habt zwar das Brot gegessen und kommt deshalb zu mir, war ja ein Wunder, aber ihr habt das Zeichen aber nicht gesehen, was darin liegt. Das will er doch damit sagen, wenn er das hier so unterscheidet. Ne? Das Johannesevangelium unterscheidet insgesamt sehr deutlich zwischen Zeichen und Wunder und sagt oft, Wunder sind Zeichen, ja, aber für manche Menschen sind es eben keine Zeichen. Verkehrszeichen kennen wir ja. Das sind Zeichen, die auf etwas hinweisen. Da fährt man an der Straße, dann sieht man ein Schild, das sieht so aus wie so ein viereckiges Spiegelei und da weiß man, jetzt hat man Vorfahrt. Es weist hin auf etwas, nicht? Und die Wunder, die Jesus getan hat, sind Zeichen. Und Jesus sagt aber, dieses Zeichen habt ihr nicht gesehen. Und dann sagt er weiter, schafft euch Speise. Er hatte ihnen Speise gegeben, ne? Brot. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Das heißt, Jesus stößt die Leute mit der Nase drauf, dass das Wunder der Brotvermehrung ein Zeichen für etwas viel Wichtigeres ist. Denn auch wenn man alle Tage seines Lebens satt wird, hat man deswegen noch nicht das Leben selbst, das wahre Leben, sondern man hat ein vergängliches Leben. Und dann sagt Jesus einen entscheidenden Satz, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Und dann sagt er, diese Speise wird euch der Menschensohn geben. Und so spricht er von sich selbst als dem Menschensohn. Und jetzt ist es also raus, worum es geht. Es geht nicht um Zauberkunststücke, mit denen Jesus uns das irdische Leben irgendwie aufbessert, sondern es geht darum, dass wir nur dieses vergängliche irdische Leben haben, das vergänglich ist und kurz und auch bisweilen böse, in dem, was wir darin erfahren, auch leidvoll, und dass wir, so sehr wir uns nach Ewigkeit sehnen und das wünschen, uns dieses ewige Leben aber nicht selber geben können, können wir nicht erarbeiten. Und Jesus sagt, das, was eure Seele ewig sättigt und was euch für die Ewigkeit ernähren wird, das muss euch geschenkt werden. Und Jesus ist derjenige, der es schenken kann und schenken will. Und darauf reagieren die Leute jetzt sehr interessant. Also Jesus hat ihnen gesagt, diese Speise, das, was ihr wirklich braucht, kann euch der Menschensohn geben. Und dann sagen die Leute, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Sie haben es nicht gehört, was Jesus ihnen gesagt hatte. Er sagt, schafft euch Speise, die ewig ist und zum ewigen Leben euch bringt. Die wird euch der Menschensohn geben. Und sie sagen, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Vielleicht wollten sie es nicht hören. Sie bleiben bei sich. Was können wir wollen wirken? Und zwar nicht irgendetwas, sondern gleich Gottes Werke wollen sie wirken. So ist der natürliche Mensch. So sind wir gestrickt. Wir meinen, wir könnten das, nicht? Irgendetwas Großartiges tun, auch was göttliche Anerkennung findet. Und so übrigens, liebe Gemeinde, funktioniert auch Religion. Jede Religion funktioniert so. Dass der Mensch sich überlegt, was er tut und wie er agiert, damit Gott ihn dann gnädig anschaut und er sagen kann, ich göttlich mein Leben. So funktioniert Religion, aber nicht christlicher Glaube. Religion ist, der Mensch wirkt und tut etwas und Gott soll es dann segnen. Immerhin, die Hörer von Jesus fragen ihn, was sollen wir denn tun? Es waren Juden, sie wussten aus den Heiligen Schriften, dass der Mensch nicht selber einfach festlegen kann, was in Gottes Augen gut ist, sondern das muss schon Gott sagen. Deswegen fragen sie ihn, was sollen wir denn tun? Aber Jesus schockiert sie, indem er dann antwortet, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. So wenig? Ihr sollt glauben an den, den Gott gesandt hat? An ihn selbst, den Menschensohn, der die Speise zum ewigen Leben gibt? Da wird es den Leuten komisch. Die sind zu ihm gekommen, möchte ich sagen, weil sie ihn bejubeln wollten als einen Wundertäter, weil sie neugierig waren. Vielleicht auch als einen Lehrer akzeptieren durchaus. Aber hier merken sie jetzt, dass Jesus sich zum Dreh- und Angelpunkt macht, dass er der sein will, der diese wundersame Speise gibt, der das ewige Leben ermöglicht. An ihn zu glauben soll jetzt das entscheidende göttliche Werk sein, das war ja alles unerhört. Und da wendet sich nämlich an dieser Stelle das Gespräch und da fordern sie ihn heraus und sagen, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und glauben? Das ist unerhört, wie der natürliche Mensch mit den Dingen Gottes umgeht, mit Jesus umgeht. Sie hatten gestern ein Zeichen gesehen, dessen geistliche Bedeutung sie nicht verstanden haben. Als Jesus es ihnen sagt und sie mit der Nase drauf stößt, da sagen sie, tu ein Zeichen, damit wir glauben. Irre. Und man kann daraus schon lernen, dass Wunder, auch wenn man sie erlebt, einen Menschen nicht zum Glauben führen. Jemand kann 100 Wunder sehen und doch nicht zu Jesus kommen. Und man kann aber noch zwei andere wichtige Dinge sehen im Zusammenhang unserer Jahreslosung, wo Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und diese zwei Dinge sind wichtig. Nämlich erstens, es kann eine ganz falsche Erwartung dahinter stehen, wenn jemand zu Jesus kommt. Hier waren ja viele gekommen. Aber warum waren sie gekommen? Aus irdischen Erwartungen. Sie wollten, wir können das lesen in Kapitel 6, Vers 15, Jesus ergreifen, als er das Brot vermehrt hatte, und da wollten sie ihn zum König sogar ausrufen. Das war ihnen recht. So einen König kann man brauchen. Deswegen war Jesus weggegangen, weil das gar nicht seine Absicht war. Er wollte nicht vordergründig unsere irdischen Verhältnisse irgendwie aufpeppen, sondern er wollte ein Zeichen geben, das auf etwas Größeres hinweist. Ich habe das ja jetzt deutlich gemacht. Und dann hat er, wie wir im ganzen Gespräch in Kapitel 6 lesen, einen geistlichen Segen im Sinn. Und das sagt er den Leuten. Und er sagt ihnen dann sehr pointiert, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Also deutlicher kann man es nicht sagen. Und dann eskaliert aber das ganze Gespräch und am Ende gehen die meisten weg. Jesus hatte die nicht weggestoßen, sie waren selber gegangen. Und es offenbarte sich in ihrem Weggehen, dass sie nicht an Jesus glaubten. Und das ist die zweite wichtige Erkenntnis in diesem Zusammenhang. Das ist natürlich die andere Kehrseite der Medaille falscher Erwartungen. Sie waren mit falschen Erwartungen gekommen. Und zweitens, es muss nicht echter Glaube sein, wenn Menschen irgendwie bei Jesus sind. Das kann Tradition sein. Oder vielleicht sehen die Leute irgendwas in Jesus. Manche sehen in Jesus einen guten Menschen. Manche sehen in ihm einfach ein Vorbild oder einen Lehrer oder ein religiöses Genie oder einen Widerstands- und Freiheitskämpfer. Bis in die Kirchen hinein ist dieser Verkündigungsgedanke da. Dass man Jesus reduziert auf sowas Banales, aber sie glauben nicht, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Wie Petrus gesagt hatte, Matthäus 16, da sagt er, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Johannes der Täufer sagt, ich bezeuge es, nicht? Dieser ist der Sohn des lebendigen Gottes. Das glauben sie nicht, die meisten jedenfalls. Dass Jesus der Schlüssel ist zum ewigen Leben. Und an dieser Stelle im Gespräch sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Aber man muss fragen, wer war denn von den vielen begeisterten Leuten wirklich zu ihm gekommen? Wirklich zu ihm und nicht zu den sensationellen Dingen, die sich da um ihn ranken. Am Ende bleiben Petrus und die anderen aus dem engsten Jüngerkreis. Und das waren Leute, die nicht ohne Fehler waren. Wir können in den Evangelien das lesen, wie oft Jesus über diese Jünger, die wirklich zu ihm gekommen waren und an ihn glaubten, wie er über sie seufzen musste. Wie sie ihm manchmal den letzten Nerv geraubt haben. Wir können in den Evangelien lesen, wie viel Jesus diesen Jüngern zu vergeben hatte. Aber wir können auch lesen, dass er sie nie von sich wegstieß. Auch Petrus nicht, nachdem er ihn verleugnet hatte. Jesus hat Petrus nicht weggestoßen. Und Jesus hat auch nicht Judas in den Selbstmord getrieben. Sondern der Auftrag Jesu war vielmehr, die zu bewahren und die bei sich zu halten und ihnen das ewige Leben zu geben, die an ihn glauben. Johannes 6, Vers 39 sagt, Jesus, das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Das ist der Wille Gottes, der Jesus gesandt hat, dass Jesus nichts verliert von all dem, was ihm gegeben ist vom Vater. Also wer wirklich zu Jesus kommt und wer das erkannt hat, dass in diesem Jesus wirklich Gottes Heil uns begegnet und angeboten wird, der darf wissen, dass Jesus selbst sich dafür verbürgt, dass ich dann auch das Ziel meines Glaubens erreichen werde. Das ist eine sehr wichtige Zusage. Und diese Zusage beruht nicht auf unseren Werken, nicht auf unserer Treue, nicht auf unserem guten Leben, nicht auf irgendetwas, was bei uns zu finden ist, sondern es beruht alleine darin, dass Gott diesen Auftrag Jesus gegeben hat und unser Part ist es, an ihn zu glauben und an ihm, an Jesus zu hängen. Und deswegen hat Jesus gesagt, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Jetzt hört man diesen Satz noch einmal anders, nicht? Das ist Gottes Werk, dass ihr glaubt. Ist also der Glaube, der uns wirklich zu Jesus treibt, der uns mit Petrus dann sagen lässt, ja, wo sollte ich denn sonst hingehen? Außer bei Jesus sind nicht Worte des ewigen Lebens. Ist dieser Glaube gar nicht unser Werk, sondern Gottes Werk? So scheint es da zu stehen. Und so sagt es auch Jesus Petrus in Matthäus 16, wo Petrus sagt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, sagt Jesus, das, lieber Petrus, weißt du nicht aus Fleisch und Blut, sondern das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Das ist ein göttliches Geschehen. Und dass das wirklich so gemeint ist, das wird deutlich in dem Vers, aus dem unsere Jahreslosung dann so gewaltsam herausgeschnitten ist, wie ich empfinde. Nicht? Das ist ja nur ein Halbvers, Vers 37b. Der ganze Vers lautet nämlich so, Jesus sagt, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt, Menschen, die zu Jesus kommen, die wirklich zu ihm kommen, nicht weil sie die Sensation suchen oder irgendwie, dass ihr Leben aufgemöbelt wird ein bisschen, sondern die erkannt haben, wer Jesus wirklich ist. Gottes Sohn, Retter und Heiland. Solche Leute umgibt eben ein Geheimnis, das sagte ich am Anfang. Und was ist dieses Geheimnis? Die Frage, warum Petrus nicht mit den anderen wegläuft, mit der Masse, warum er ganz anders urteilt, so gänzlich anders als die meisten. Warum ist das so? Jesus sagt, was mein Vater mir gibt, kommt zu mir. Und der Glaube dieser Menschen ist Gottes Werk. Ich weiß, dass gegenüber dieser Botschaft viele Menschen protestieren. Der normale Mensch protestiert dann und sagt, das kann ja nicht sein. Wir sind ja vom Humanismus geprägt. Der Humanismus sagt, der Mensch ist im Mittelpunkt und er kann alles tun, er kann sich entscheiden. Er hat die freie Entscheidungsgewalt über alles. Die Bibel sagt anders. Die Bibel sagt, der natürliche Mensch ist gefangen in seinen Sünden, tot sogar. Er ist ganz und gar erlösungsbedürftig. Und deswegen lasse ich die Leute protestieren, sollen sie das machen. Ich bleibe bei dem Bekenntnis, was Martin Luther im kleinen Katechismus formuliert hat zum dritten Glaubensartikel. Das zitiere ich öfters mal in den Gottesdiensten, weil es so zentral ist. Da sagt nämlich Luther so, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. So wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält, im einen rechten Glauben. Versteht ihr, das ist Grundbekenntnis unserer evangelisch-lutherischen Kirche. Nun geht es mir nicht darum, ob das das Bekenntnis dieser oder jener Kirche ist, sondern es geht mir darum, dass das die Aussage der Heiligen Schrift ist. Und dass dieser Stolz des Menschen, der im Humanismus genährt wird, hier zerbrochen wird durch die Schrift. Indem uns nämlich gesagt wird, dass wir ganz und gar erlösungsbedürftig sind und dass wir nicht die Macht haben, darüber zu sagen, ab heute will ich glauben. Und dann vielleicht diejenigen zu verurteilen, die nicht glauben, steht uns gar nicht zu. Und ich will das Besondere dieses Glaubens, den der Heilige Geist in uns legt, noch etwas herausstreichen. Ich sagte ja, dass es ungewöhnlich ist. Ich glaube, das Gewöhnliche ist, dass in Menschen, die doch an Gottes Glauben haben, diese Frage steckt, die die Menschen hier ja formulieren. Sie sagen, Jesus, was sollen wir tun? Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Diese Frage, also außer in knallharten Atheisten, die sagen, es gibt Gott nicht. Also wer glaubt, dass ein Gott ist und dass wir ihm irgendwie vielleicht begegnen werden, Rechenschaft auch vielleicht schuldig sind für unser Leben, in all diesen Menschen schlummert in der einen oder anderen Frage, Form die Frage, was sollen wir denn tun? Wie leben wir unser Leben so, dass es am Ende Gottes Wohlgefallen hat? Und diese Frage ist ganz natürlich und sie ist verständlich und irgendwo ja auch richtig. Aber, liebe Gemeinde, diese Frage, die in uns immer ist, bindet uns an uns selbst. Und deswegen führt diese Frage, wenn sie uns treibt, in die Knechtschaft. Wir bleiben dann bei uns selbst, mit unseren beschränkten Möglichkeiten, mit all unseren Sünden und Abgründen, bleiben wir dann bei uns und fragen, was kann ich tun, was tue ich, ich? Da werden wir nie froh werden. Und deswegen sagt Jesus im Grunde genommen, um das mal ganz pointiert auf einen Punkt zu bringen, hört auf, euch mit euch selbst zu beschäftigen. Es ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und das ist unser Retter und Heiland Jesus. Er ist der Erlöser und er ist das Brot des Lebens, der uns zeitlich und ewig satt macht. Und wenn du wirklich an ihn glaubst, das möchte ich einfach mal dir ganz klar zusagen, wenn du das weißt, dass es keinen anderen Ort für dich geben kann, dann ist dieser Glaube sensationell. Und er ist ein Werk des Heiligen Geistes. Das ist bedeutend, ob wir das so sehen oder ob wir das anders betrachten. Denn wenn es aus meiner Entscheidung und meinem Herzen entspringt, dann werde ich nie wissen, ob ich diesen Glauben auch morgen noch habe. Mein Herz ist nämlich wankelmütig. Meine Eindrücke ändern sich, die sind heute so und morgen anders. Aber wenn der Glaube ein Werk des Heiligen Geistes ist, dann wird er unerschütterlich sein. Und dann bist du selbst eine Gabe des Vaters an seinen Sohn Jesus. Du bist dann, um einem anderen Bild, biblischen Bild zu sprechen, ein Schaf aus seiner Herde. Und Jesus sagt, Johannes 10, ich bin der gute Hirte und ich werde nichts verlieren von den Schafen, die mir anvertraut sind. Was für ein unglaublicher Trost ist das für alle Christen, die nur allzu gut um ihre Fehler und um ihre Schwachheit wissen. Manche Leute mag das empören, dass sie mit Schafen verglichen werden. Für mich ist das der einzige Trost im Leben und im Sterben. Vielleicht bin ich ja morgen im Glauben ganz schwach und angefochten. Kann sein, dass ich in eine große Krise gerate. Die Jahreslosung sagt, Jesus wird mich nicht wegstoßen. Vielleicht begehe ich in der nächsten Zeit ein großes Unrecht. Also ich nehme mir das nicht vor. Nicht, dass ihr jetzt sagt, der Pfarrer plant irgendwas. Ich nehme mir das nicht vor. Natürlich will man Jesus treu sein und will sein Leben gut leben. Aber ich weiß ja, dass ich für nichts garantieren kann. Und dann stehe ich vielleicht da und mein Gewissen klagt mich an. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn du schon zu Jesus gekommen bist, dann preise Gott und danke ihm jeden Tag für diesen Glauben. Dir gilt diese Zusage, die Jesus gegeben hat. Er wird dich niemals von sich stoßen. Aber wenn du noch nicht wirklich zu Jesus gekommen bist, wenn in dir noch kein Glaube an Jesus als deinem Retter wirklich so lebendig ist, dann habe ich auch eine gute Botschaft für dich. Und du bist ja heute hier, du bist gekommen, vielleicht aus anderen Motiven, vielleicht vorerst ohne einen wirklichen Glauben. Jesus wird dich nicht wegstoßen. Niemals. Wenn du gehst, dann gehst du selbst. Es waren so viele Leute da, die dann empört sich weggewendet haben und gesagt, ach, kann man ja doch nicht hören, dass Jesus da ist. Ist uns zu radikal. Wenn du gehst, dann gehst du selbst. Wie all diese Leute, die Jesus den Rücken kehrten, selbst gegangen sind. Es war ihre Entscheidung. Die meisten heute sind gleichgültig. All das sind unsere Entscheidungen. Aber ich möchte ganz deutlich sagen, wisse, dass du keine Macht hast, zu sagen, ich werde jetzt wirklich an Jesus glauben. Sondern wenn du diesen Glauben haben möchtest, dann brauchst du ihn als ein göttliches Geschenk und dann musst du Gott darum bitten, dass er dich zu einem wahren Jünger Jesu wirklich macht. Dann bete, dass Gott dich mit seinem Geist erleuchtet und dass du neu geboren wirst zum ewigen Leben. Steh nicht lange bei den Neugierigen. Es gibt so viele, die sind lange, lange da und immer sind sie neugierig. Ihr Leben lang sind sie irgendwo im Umfeld der Gemeinde neugierig, aber sie dringen nicht durch, dazu sagen zu können, ich habe Jesus erkannt als das Brot des Lebens, der den Hunger stillt. Dann steh da nicht lange bei den Neugierigen. Hör auf, irgendwie den Glauben derer nachzuäffen, die durch Gottes Geist erleuchtet sind, sondern dann geh zu Gott und sag, Gott, sei mir Sünder gnädig und lass mich ein Schaf sein der Herde, die du deinem Sohn Jesus anbefohlen hast, damit ich gerettet werde zum ewigen Leben. Das ist so ein einfaches Gebet. Und das wird Gott nicht unbeantwortet lassen. Dann wird er auch dieses Gebet erhören und Glauben in dir entzünden, der nicht aus deinem eigenen Herzen kommt, sondern der Gotteswerk ist in dir. Und dann wirst du auch von dem Brot essen, das Jesus selbst isst und das dich in Zeit und Ewigkeit satt macht. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Segne, Herr, uns Brot und Wein, deines Tisches edle Gaben. Du selbst willst gegenwärtig sein und wunderbar uns laben. Gib über Bitten und Verstehen, wie du versprachst zu geben. In dem, was unsere Augen sehen, gib dich uns selbst zum Leben.